Audio Now.
Ich weiß ja, dass meine Kunden schon Schwierigkeiten haben, 20% mehr für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen. 100%, ich würde mich einfach vom Markt schießen. Ich werde in Schönheit sterben. In zweifelhafte Schönheit sterben. Denn das baut ja auch auf so Glaubenssätzen auf, dass Produktion in Asien nicht gut sein kann. Gell? Meine Haltung ist, Globalisierung muss nicht schlecht sein. Globalisierung kann auch was Positives sein, sofern die fair und ökologisch verläuft und die den Menschen zu einem besseren Leben verhilft. Und das ist das Thema, woran wir arbeiten.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Simone Menne, die Boss. Und heute spreche ich mit einer anderen Boss, nämlich Antje von Dewitz. Sie ist Unternehmerin und Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VD. Sie steht in dem Falle und auch ansonsten für ganz konsequente Nachhaltigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Mut steht uns gut. Ich bin sehr gespannt, freue mich sehr auf das Gespräch und hallo Frau von Dewitz.
Hallo Frau Menne, freue mich auch hier zu sein.
Heute sind wir nicht zusammen in einem Studio, sondern wir sind, glaube ich, ziemlich weit voneinander entfernt. Ich bin nämlich hier oben an der Ostsee und Sie blicken vermutlich auf Berge, oder?
Ja, also ich blicke auf meine Dorfkirche in Obereisenbach nahe des Bodensees. Okay. Aber wenn ich mich jetzt weiter nach links bewege, würde ich in die Berge schauen können, genau.
Gut.
Wir sind also am südlichen Rand Deutschlands.
Und ich am nördlichen. Wir überspannen die ganze Nation, das ist ja prima. Und können jetzt mal feststellen, welche Gemeinsamkeiten Kieler und Bayern.
Schwaben,
da sehen Sie, schon der erste Fehler wahrscheinlich, genau. Sie sind ja hervorragend transparent, auch mit Ihrer Webseite und mit den Kennzahlen. Und ein Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich gerne ansprechen würde, ist Unternehmertum und Verantwortung für die Gesellschaft. Sie erwähnen auch in einem Ihrer Berichte auf Ihrer Seite, dass der Quotient zwischen dem höchsten Gehalt und ich glaube, dem Durchschnittsgehalt 8,51 ist. Und ich glaube, bei DAX-Konzernen liegt er manchmal bei 134 oder sowas, nicht? Ist es unanständig, wenn ein Vorstand 10 Millionen verdient?
Also ich empfinde es tatsächlich in meinem Wertegerüst als einfach als unrealistisch, weil ich müsste davon ausgehen, dass meine Arbeit so viel mehr wert ist als die des geringstverdiensten Mitarbeiter. Und das finde ich einfach total abwegig. Ich mache mir da oft Gedanken drüber, weil wir einfach immer, dadurch, dass wir sehr nachhaltig ausgerichtet sind, verursachen wir uns mehr Kosten, mehr Aufwand. Wir müssen ständig gucken, wie können wir uns eigentlich Nachhaltigkeit leisten, was ja eigentlich schon sehr schräg ist, wenn man sich diese Frage stellt, weil Nachhaltigkeit ja nichts anderes ist als unternehmerische Verantwortung. Und wenn man sich die leisten muss, das ist ja schon ein schräges System, in dem wir sind. Aber da ist natürlich bei uns auch immer so die Frage, okay, wie schaffen wir das eben auch und welche Gehälter dürfen wir uns dann auch leisten, auch als Führungskräfte, auch als Geschäftsführerin. Und ich würde das als extremst unanständig empfinden, wenn ich dann da oben rausschlagen würde, weil also dann könnten wir uns ja mehr leisten, wenn ich weniger verdienen würde. Und so einfach ist die Rechnung bei uns.
Ja.
Und deshalb passt es in unser System gar nicht, sich so eben auch in den Gehältern zu entkoppeln.
Ich find's super, wobei ich natürlich Teil des anderen Systems teilweise bin, nicht? Als Aufsichtsrätin manchmal so eine Gehälter auch abnicke, wo dann immer kommt, ja, aber sonst finden wir nicht die richtigen Leute und die Konkurrenz. Aber ich finde Ihren Punkt sehr wichtig, den Sie eben gemacht haben. Kann man sich Nachhaltigkeit leisten? Und wie bleibt man wirtschaftlich? Sie müssen ja wirtschaftlich Erfolg haben. Sie haben auch ein Wachstumsziel. Wenn man gleichzeitig höhere Kosten hat, weil man andere Rohstoffe verwendet oder sie committen sich ja auch stark zum Thema soziales Engagement, gute Arbeitsbedingungen. Wie machen Sie das? Jetzt auch mal die bisschen dumme Frage, aber Sie haben es ja eben gesagt. Also wir haben mehr Kosten. Wir müssen wettbewerbsfähig sein. Andere tun das vielleicht nicht. Andere produzieren mit billigen Stoffen, mit geringeren Löhnen. Sind Sie mit einer geringeren Marge zufrieden als andere oder machen Sie es, indem Sie tatsächlich kreativ, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie agil sind, dass Sie kreativ sind, machen Sie es mit anderen Methoden?
Also so eine Mischung aus allem ist, glaube ich, die Antwort. Also einerseits ist es tatsächlich so ein Denken, wo können wir einsparen? Also unser Marketingbudget beispielsweise, was ja bei Brands, bei Marken, ich glaube, was ist da der Durchschnitt? 10, 14% oder sowas? Was eine? Genau, bei uns ist es 5.
Ah ja.
Also da geht schon mal ganz, da wird immer radikal eingespart. Wir können uns als Marke nicht leisten, irgendwelche großen Fernsehkampagnen oder was auch immer zu machen. Ich werde ganz oft gefragt, ihr macht so tolle Sachen, so warum pustet ihr das nicht lauter in die Welt raus? Hier ist die Antwort, wir können es uns nicht leisten. Also da sparen wir ein. Und dann schon auch das Thema, wir sind eben nicht Shareholder getrieben. Wir müssen nicht ständig Ausschüttungen vornehmen. Wir sind ein Familienunternehmen und das Geld bleibt im Unternehmen. Das ist auch so ein Punkt. Aber das würde allein auch gar nicht reichen. Also wir müssen schon als Pionier immer wieder neue Wege finden, wie wir uns das leisten können. Also wie wir mit geringeren Margen, und oftmals geht es nur auf Kosten der Marge, weil wir diese Kosten gar nicht weitergeben können. Also es ist ja anders in unserem Markt als beispielsweise im Lebensmittelmarkt, wo ich in Öko oder im Öko-Supermarkt, Öko-Markt habe, wo der Kunde gewohnt ist, dass es dann 20% oder was auch immer mehr kostet. Mhm. Sondern ich hänge ja 1:1 neben Wettbewerbern, die weniger engagiert sind oder gar nicht engagiert sind. Und dadurch habe ich mehr Kosten, aber bin in einem Preisgefüge, das nun mal ungefähr feststeht. Da heißt es für uns schon, pionierhaft neue Wege zu finden. Wie können wir auf andere Art und Weise effizienter sein? Wie können wir aber auch durch diesen Weg, und da spielt die Zeit für uns mit, mehr Kunden gewinnen? Und das ist, wir gleichen auch viel dadurch aus, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen gerne mit gutem Gewissen auch einkaufen möchten und sich auch umschauen nach Marken, denen sie vertrauen können. Das heißt also, wir gewinnen auf diesem Weg auch mehr Kunden. Wir verlieren zwar an Marge, aber wir gewinnen mehr Kunden. Das gleicht auch schon wieder was aus.
Das ist von der Rechnung her auch ein guter Weg, ja. Und Ihre Aufgabe dann als Geschäftsführerin, ist das, also geht das jeder mit oder sagen dann auch mal Mitarbeiter, oh, muss das sein? Und jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Lass uns doch lieber ein bisschen Kompromisse machen.
Also am Anfang war das extrem. Also am Anfang, also 2008 im Hinblick auf die Übernahme der Geschäftsführung von meinem Vater auf 2009, da haben wir dieses Ziel rausgegeben. Also wenn ich wir sage, dann meine ich meine Kollegin in der Geschäftsleitung und ich. Wir haben gesagt, so, wir möchten Europas nachhaltigster Autoausrüster werden und wir machen jetzt, also jeden Schritt, den wir machen, möchten wir einfach verantwortungsvoll machen im Sinne von sozial-ökologisch. Wir möchten eine grüne Kollektion, alles transparent wie ein Glashaus. Also grundsätzlich war das schon so, dass alle gesagt haben, ja, ist guter Weg und so. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, ist es immer mit Mehrkosten, immer mit Mehraufwand verbunden. Und dann war schon ein riesen Widerstand zu überwinden, weil der Glaube hat gefehlt, dass es überhaupt funktionieren kann. Der Glaube hat auch an uns gefehlt, dass wir das ernst meinen und uns nächstes Jahr nicht vielleicht was ganz Neues, Tolles einfällt. Oder dass es vielleicht nur so eine Marketingflagge ist, die wir jetzt hochhalten und dann fällt uns was Neues ein. Also die Widerstände waren am Anfang enorm. Heute sind wir in der Zeit, wo das wie so ein fast schon so ein bisschen Perpetuum mobile geworden ist, weil einfach wir schon eine unheimlich grüne Energie jetzt hier im Unternehmen haben, wo Leute leidenschaftlich dahinter sind und ja auch lauter Experten jetzt auf ihren Gebieten und die ihre Sache vorantreiben und fast jeder Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, vor allem wenn es in so einer Richtung Transformation geht von so einem ganzen Unternehmen, ist mit riesen Zielkonflikten verbunden. Also es ist nicht schwarz oder weiß, sondern das ist immer, du musst immer Lösungen finden, die irgendwie neu sind, die halt eine Graufärbung haben. Und jedes Mal könntest du alles hinschmeißen und sagen, oh, ich weiß es nicht, es geht nicht weiter, ich weiß keine Antwort drauf. Und manchmal ist es auch so, dass es so zäh ist und dann stehst du wieder vor so Mount Everest und denkst so, ah nee, also das geht jetzt irgendwie wirklich nicht. Und dann ist aber garantiert immer einer da, der sagt, ey, also jetzt komm, jetzt machen wir halt den Schritt oder den Schritt. Also es ist ganz viel Energie jetzt einfach im Team da, ganz in der ganzen Breite, die das nach vorne tragen. Also es ist lange nicht mehr so gegen Windmühlen kämpfen, wie es am Anfang war, weil einfach ganz viel getragen wird vom Team selbst.
Und wie haben Sie es am Anfang gemacht? Sind Sie eigensinnig? Sind Sie starkköpfig? Sind Sie das, dass Sie sagen, nee, sorry, wir haben euch gesagt, wir machen das so und wir machen jetzt weiter? Oder haben Sie ganz viel geredet oder eine Geschichte erzählt? Heute wird es ja auch immer noch ab und an solche Konflikte geben, selbst wenn die Energie anders ist. Wie gehen Sie mit Konflikten um?
Also am Anfang haben wir uns, ich will immer einen anderen Begriff finden, aber wir haben uns tatsächlich mehr oder weniger die Köpfe eingeschlagen. Ja. Es war wirklich so, weil einfach die Zielkonflikte so groß werden. Der Vertrieb sagt, der Kunde interessiert es nicht, ob es ökologisch ist. Der Produktmanager sagt, wie soll ich jetzt hier hohe Standards einhalten? Da bleibt mir ein einziger Produzent übrig oder gar keiner. Oder es kostet 50% mehr. Also am Anfang war es enorm. Wie haben wir es geschafft, das zu überkommen? Schon durch Hartnäckigkeit, aber auch durch, wir haben uns ganz stark eben am Anfang auch, haben wir mit Auditsystemen gearbeitet. Also wir haben mit EMAS angefangen, dann GRI, dann haben wir die Gemeinwohlbilanz, haben uns immer gespiegelt von außen, die Mitarbeiter da auch mitgenommen. Also wir haben es sehr systematisch aufgehängt im Unternehmen, haben Verantwortlichkeiten verteilt, haben ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, das dezentral ist und in den einzelnen Abteilungen verankert und immer getragen von der Geschäftsleitung und gepusht von der Geschäftsleitung. Und so eine Mischung zwischen so dieser langfristigen Vision, wir möchten zu einer lebenswerten Welt beitragen und zwar sehr professionell, aber andererseits eben auch, also die sich auf Lieferketten richtet und auf grüne Produktion, aber andererseits auch immer darauf geachtet, dass es hier vor Ort direkt spürbar ist. Das war, glaube ich, extrem wichtig, diese Kombination aus beiden. Also dass ziemlich schnell der Kaffee umgestellt wurde. Das ist so ein Beispiel, das hört sich so klein an, aber ja, das war wichtig, dass man das sieht, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, ah, jetzt die Geschäftsleitung will es hier in Richtung Nachhaltigkeit gehen und hat so große Pläne in Asien, alles grün zu machen. Und wir hier vor Ort, wir kriegen nicht mal die Mülltrennung hin oder so. Dass man das, was man vor Ort sieht und vor Ort, dass man das auch anpackt und umgreift. Und du brauchst für diesen Weg Energie, dass die Mitarbeiter erleben können, dass Nachhaltigkeit Lebensqualität ist und dass sie das vor Ort spüren können. Also wir haben hier eine Bio-Kantine mit regionalen Produkten. Wir haben Mobilitätskonzept ausgearbeitet, wo sie sich E-Bikes leihen können und dezentrale Duschen, damit jeder duschen kann. Und also überall an jeder Stelle eben auch das Übertragen, was heißt es denn für den Standard, was heißt es für den einzelnen Mitarbeiter. Und diese Mischung war gut, weil das eben auch Kraft gegeben hat und den Glauben gestärkt hat daran, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, dass wir es ernst meinen.
Aber man muss auch streiten können.
Das ist nämlich ganz wichtig, was wir auch parallel gemacht haben. Wir haben extrem viel an der Kultur gearbeitet. Also ich hatte dieses Unternehmen von meinem Vater übernommen. Da war der Gründer, Gründergeneration. Das heißt, viele Prozesse waren auf ihn ausgerichtet. Viele Entscheidungen liefen über seinen Schreibtisch. Und wir haben ganz stark daran gearbeitet, dass wir eine teamorientierte, dezentrale Entscheidungsstruktur hinkriegen. Dass wir Verantwortung in die Fläche kriegen. Dass wir eine Vertrauenskultur haben, wo es möglich ist, dass nicht nur die dominant und eine Führungsposition haben, zur Entscheidung beitragen, sondern dass jeder Lust hat, sich zu motiviert ist, beizutragen. Weil komplexe Zielkonflikte wie der Nachhaltigkeit, die kriegst du nur gebacken, wenn eben nicht nur einzelne Entscheidungsträger sich treffen, sondern wenn das in der Komplexität abteilungsübergreifend interdisziplinär beantwortet wird. Und da brauchst du aber Leute, die da auch gerne Verantwortung mit übernehmen und die auch zu Wort kommen. Also wir haben extrem viel dann auch in Richtung Methodik gemacht, in den Aufbau von Vertrauenskultur. Wie führe ich über Vertrauen? Was haben wir für ein Menschenbild? Wie schaffen wir, dass die Führungskräfte diesem positiven Menschenbild auch folgen und darauf vertrauen? Wie lösen wir Zielkonflikte? Wie machen wir Konfliktmanagement? Also wir investieren seit über 10 Jahren extrem viel in uns selbst, in dem guten Umgang miteinander.
Ja. Also Sie haben ja auch durch die Transparenz, das fördert ja sicher auch Vertrauen, nicht? Dass jeder, also Kunden, aber natürlich auch Mitarbeiter sehen, was gerade getan wird. Und Sie machen ja auch sehr viel beim Thema Diversität. Ja. Sie haben hohe Frauenanteile, auch in den Führungspositionen im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Ich habe aber mal geguckt, also von 2017 bis 2019, das sind ja die Zahlen, die veröffentlicht sind, haben Sie auf der ersten und zweiten Ebene keine Verbesserung, obwohl Ihr Ziel höher ist.
Ja, genau.
Darum hadern wir ja alle, nicht? Warum schaffen wir es nicht, manchmal von einem niedrigen Niveau, bei Ihnen bei einem hohen Niveau, warum schaffen wir es nicht, Frauen in Führungspositionen bekommen? Denn ich bringe mal ein Zitat von Ihnen, wenn wir die Bedingungen ändern wollen, müssen wir Frauen noch mehr Verantwortung übernehmen.
Ja, also bin ich total dabei. Also dabei muss ich jetzt noch gerade stellen, die erste Führungsebene bin ich und ich bin eine Frau.
Das wurde die, okay, und deswegen die 33%.
Würde sich jetzt nicht
verändern. Okay, deswegen bleibt es bei 33%, weil sie zu
43%. Also 43. Die zweite Führungsebene sind dann die Bereichsleiter oder beziehungsweise sind nee, Sie haben recht. Die erste Führungsebene bin vielleicht ich, Geschäftsführung mit dem Kreis der Geschäftsleitung. Da bin ich eine Frau mit 3 Geschäftsleitern. Da haben wir, glaube ich, vor 3 Jahren jemanden gesucht im Produktbereich, und haben auch eine ausgewogene Anzahl Männer und Frauen gehabt, haben uns tatsächlich für den besten Kandidaten entschieden. Da war's einfach so. Dass wir überhaupt so eine hohe Frauenquote haben, darauf bin ich grundsätzlich sehr stolz, weil da haben wir wirklich ganz, ganz viel an Rahmenbedingungen verändert, dass wir eine Kultur hier schaffen, wo Frauen Lust haben und sich auch in der Lage fühlen, Verantwortung zu übernehmen. Aber selbst bei uns stelle ich fest, dass die Rollenmuster noch aktiv sind. Also wenn, wir haben auch viele VD-Pärchen, wenn da eine Frau, also beziehungsweise wenn da ein Kind sich ankündigt, dann ist auch da noch überwiegend der Automatismus da, dann geht erstmal die Frau in Elternzeit. Und zwar kommt die bei uns dann relativ flott wieder, nach 1 bis 2 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, die kommt dann meistens in Teilzeit wieder. Mhm. Geht bei uns auch, geht sogar mit Führungspositionen. Aber da ist immer noch viel zu früh der Schalter da. Ich bin diejenige, die sofort auch berufliche Verantwortung lieber an zweite Stelle stellt und erstmal die familiäre Verantwortung nimmt. Und wir sind ja ein Unternehmen, wo wir alles möglich machen. Also wo wir Kinderbetreuung vom Start weg bieten, theoretisch zumindest, wenn ein Platz frei ist, wo wir Frauen in Führungsposition oder beziehungsweise Führungsposition auch in Teilzeit anbieten und so. Und selbst bei uns stelle ich fest, dass da, ich glaube, starke Rollenmuster am Wirken sind, die auch wir nicht ganz knacken können.
Wobei, wenn ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich festgestellt, Sie haben das ja teilweise auch, nicht? Also Sie schreiben zum Schreckgespenst Rabenmutter oder auch ich wollte nicht, dass meine Familie unter meinem Ehrgeiz leidet. Das heißt, nicht? Also das heißt, Sie waren auch so sozialisiert oder sind immer noch so sozialisiert.
Mich hat es selbst komplett überrascht, weil ich mich selbst immer verstanden habe als feministische Vorkämpferin. Ja. Und dann war ich schwanger und stelle fest, dieses Schreckgespenst der Rabenmutter schwebt über meinem Kopf und so will ich auf keinen Fall sein. Das hat mich total selber überrascht. Aber ich dachte, das ist 20 Jahre her und die Welt hat sich seither verändert. Mm. Es ist tatsächlich 20 Jahre, über 20 Jahre her. Und wir haben, was ich damals nicht hatte, ich hatte keinerlei Vorbilder. Also ich kannte niemanden, der Verantwortung im Beruf hatte und Kinder hatte.
Also keine Frau.
Keine Frau. Keine Frau. Ja. Genau, Männern identifizieren mir schwer an dem Thema. Und wenn ich jetzt auf VD blicke, da haben wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Rollenmuster. Männer wie Frauen, die beides vereinbaren. Oder die in mir jetzt zum Beispiel auch eben mehr, das stimmt jetzt auch nicht, wenn ich sage, mehr Fokus auf den Beruf lege. Das tue ich tatsächlich auch nicht. Vereinbar ist echt auch sehr gut. Und deshalb bin ich schon so ein bisschen erstaunt. Was braucht es denn eigentlich noch, um dass die Frauen mehr hier schreien?
Was ich fand, also das einfach nur als vielleicht Tipp, auf ihrer Homepage steht, wir erleichtern Frauen die Karriere, indem wir Homeoffice zulassen. Eigentlich müsste man sagen, unseren Mitarbeitern, nicht? Weil inzwischen gibt's ja auch so viele junge Männer, ne, die sagen, also wir müssen es ja auch schaffen, dass wir die Männer, die gerne zu Hause bleiben, auch ermutigen, nicht? Also da gibt's ja auch mehr und mehr davon. Aber da gilt dasselbe Rollenbild, glaube ich, dass die Männer Angst haben, als Warmduscher bezeichnet zu werden, wenn sie ein Jahr zu Hause bleiben, nicht?
Ja, wobei ich das, also stimme ich Ihnen total zu. Also hätte ich das gesehen, hätte ich es auch schon abgeändert. Aber was ich ja auch spannend finde, ist, dass bei uns im Unternehmen die Männer die mutigeren sind, habe ich so das Gefühl. Ah, da wird okay. Mehr ausprobiert. Da ist unser Vertriebsleiter für den Bereich Bike, der jetzt Elternzeit auf 3 Jahre so gestaffelt genommen hat und sich Studenten angelernt, also einen fertigen Studenten angelernt hat, dass der ihn immer teilweise ersetzen kann. Und also es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wo die Männer eigentlich ins Ausprobieren kommen, beide Rollen wahrzunehmen. Und bei den Frauen habe ich so das Gefühl, da könnte noch mehr gehen.
Welchen Karrieretipp hätten Sie denn dann für junge Frauen, damit man es vereinbaren kann und trotzdem Karriere macht?
Sich das Unternehmen sorgfältig auszusuchen, da wirklich genau hinzugucken, wie da die Wertigkeit ist von diesen Themen. Weil ich das glaube ich, macht schon viel mit Menschen, in welchem Umfeld du dich befindest und wie da sozusagen der Realitätsrahmen ist. Ich glaube, da passt, ob du willst oder nicht, das wird dann auch zu deiner Realität. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, einerseits sich gute Vorbilder zu suchen, bewusst sich umzuschauen, wo sind denn Familien, die das so machen, wie ich es mir gut vorstellen könnte, Frauen oder Männer, die das irgendwie schaffen, was machen, was zeichnet die aus? Aber andererseits eben auch darauf zu achten, in welches Umfeld begebe ich mich denn selbst? Ist mir bewusst, dass ich da Pionier sein muss und für meine Rechte kämpfen muss? Oder und bin ich da bereit dazu? Oder ist da schon eine große Offenheit da?
Das ist prima. Da haben Sie völlig recht. Wenn man da sehr genau drauf achtet, dann wird es auf jeden Fall leichter. Ja, ist ein guter Tipp. Ist ein sehr guter Tipp.
Und das, was Sie gesagt haben mit den Rollenmustern im Kopf, sich das bewusst zu machen. Also ich glaube, da kann sich keiner vor schützen, dass man die hat, aber sich zumindest bewusst zu machen, dass das Denkmuster sind, Rollenmuster, die da einfach entstanden sind. Das muss nicht die Realität sein.
Ja. Ja, glauben Sie, dass vieles oder einiges von dem, was Sie tun, auch in Großkonzernen funktioniert.
Ja, darüber können wir uns jetzt trefflich austauschen, gell? Das interessiert mich nämlich auch,
Ja.
weil eigentlich hätte ich ja, wäre ja meine These, warum denn nicht? Also es muss sich doch organisieren lassen. Also es geht doch eigentlich nur darum, dass ich einen Ansatz, den ich habe, modellhaft vervielfältige. Ich frage mich, warum das in Großkonzernen dann nicht gehen kann, weil eigentlich sind doch Ressourcen eher stärker ausgestattet in Großunternehmen. Der Professionalitätsgrad ist häufig größer. Da muss doch auch dieses Thema als professionelles Managementthema ordentlich also umzusetzen sein.
Also ich glaube, es funktioniert, wenn Sie einen so engagierten Vorstand hätten, wie Sie offensichtlich ja eine engagierte Unternehmensleitung sind. Das heißt, wenn die ganze Führung dieses Thema glaubt und lebt und vorlebt, dann funktioniert's. Wenn Sie 5 Vorstände haben, wo eher das, was Sie am Anfang geschildert haben, gesagt wird, wir wollen doch nicht auf Margen verzichten. Unsere Investoren sind beleidigt, wenn sie nicht so viel Dividende kriegen oder enttäuscht. Wir haben sehr viel in Großunternehmen, das wäre jetzt interessant festzustellen, ob es das bei Ihnen auch gibt, ein Mittelmanagement, was Angst hat zu verlieren. Ja, Macht zu verlieren, die Position zu verlieren. Deswegen ist auch das Thema Ändern, Agilität so ein schwieriges. Und ich denke, da sind kleine Einheiten im Zweifelsfall flexibler oder merken eher, passt jemand hier rein oder nicht. Also das wäre meine Theorie.
Ja, also kann ich gut nachvollziehen, finde ich total interessant, weil die Frage kriege ich oft gestellt und eigentlich kann ich immer sagen, also ich arbeite nicht im Großkonzern, ich kann mir nur vorstellen, müsste doch theoretisch gehen. Aber das, was Sie beschreiben, hatten wir im Kleinen ja auch zu überwinden. Also wir haben uns ja auch transformiert. Es war ja nicht so, dass alle gesagt haben, so hey, super. Und also weil wir leben hier eine echte Vertrauenskultur. Und ich finde, das ist auch Voraussetzung. Also um auch jetzt, wir haben vor Corona schon eben Homeoffice gehabt. Da haben schon 180 Leute immer wieder im Homeoffice gearbeitet. Wir haben Vertrauensarbeitszeit. Wir richten alles auf Vertrauen aus. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für so eine Vereinbarkeit von Beruf und Karriere auch. Und das fußt eben auf einem positiven Menschenbild. Aber das war ja nicht so, dass alle Führungskräfte geschrien haben, genau, das ist mein Menschenbild, sondern viele von denen hatten eben auch genau das Thema, nee, Moment mal, also wenn ich den jetzt aufhöre zu kontrollieren, dann tut er doch sonst was. Und diese Veränderung der Rolle der Führungskraft war bei uns eben genau das von dem Ansager hin zum Rahmengeber. Und der Rahmengeber steht in zweiter Reihe. Der hat nicht mehr den Status, der hat nicht mehr, der sagt nicht mehr im Zweifelsfall, wo es jetzt genau lang geht, sondern der vermittelt, der moderiert. Und also auch dieses Statusverlust-Thema hatten wir auch. Also das
ja.
ist, glaube ich, schon einfach ein großer Veränderungsprozess, durch den man gehen muss.
Und wie sind Sie mit diesen Menschen umgegangen? Also war das Training oder haben Sie einigen gesagt, du passt hier nicht rein, ich kann nicht mit dir arbeiten?
Also wir haben da ja wirklich einen ganz langen Veränderungsprozess, wo ich jetzt langsam das Gefühl habe, langsam sind wir da. Und das sind 12 Jahre.
Ja.
haben vielleicht 2 Führungskräfte, wo ich im Nachhinein sage, die sind gegangen oder wir haben uns verabschiedet, weil das nicht so gepasst hat. Wir haben ungefähr 10 Führungskräfte, die von sich aus zurückgetreten sind. Entweder von dem Bereich, also quasi von der Ebene, eine Ebene tiefer oder aus der Führungskraftposition in Position des Mitarbeiters. Da bin ich total stolz drauf, dass wir so eine Kultur schaffen, wo das kein kompletter Gesichtsverlust ist, wenn du dir eingestehst, passt nicht so gut, sondern wenn es möglich ist. Also eigentlich haben wir um jeden Einzelnen gekämpft, auch mit Coaching und mit Begleitung und vielen, vielen Diskussionen. Aber wenn es nicht gepasst hat, dann, also wir sind ja nicht verharrt. Also entweder ist dann, genau, hat ein Erkenntnisprozess bei der Person stattgefunden oder bei uns, dass es tatsächlich nicht funktioniert, trotz jeglichen guten Willen. Aber es war schon mit Veränderungen, also auch in den Positionen verbunden.
Ja, ich denke, also mir persönlich liegt das sehr. Ich denke, das Thema Vertrauen ist wirklich ein ganz wichtiges und auch im Sinne der neuen Arbeitswelt. Aber viele Menschen arbeiten eben tatsächlich noch mit dem Modell, was Sie beschrieben haben. Ich muss kontrollieren. Wenn der Mitarbeiter Homeoffice macht, dann hängt er in der Hängematte oder macht die Wäsche nebenher. Und dieses Thema Kontrolle und genaue Beobachtung, da hängen ganz viele drauf. Aber wenn ich jetzt über Kontrolle rede, stelle ich fest, Sie kontrollieren ja auch sehr viel und zwar ihre Lieferkette und ihre Produzenten. Bei denen sagen sie ja, es müssen bestimmte Sachen erfüllt werden. Und da mache ich nicht Vertrauen, sondern da musst du mir schon beweisen, dass du Mindestlöhne bezahlst. Da musst du schon beweisen, dass du keine Kinderarbeit hast und sowas, nicht? Da fahren sie da persönlich hin oder schaffen sie das auch mit Vertrauen?
Also was die Lieferketten angeht, da arbeiten wir ganz stark mit, also die soziale Seite mit der Fair Wear Foundation, das wir sind Mitglied. Das heißt, alle Produktionsstätten werden auditiert, also extern. Also wir haben einerseits eigene Mitarbeiter vor Ort, also wir haben chinesische VD-Mitarbeiter, vietnamesische VD-Mitarbeiter, die die Produktionsstätten begleiten, vor Ort sind und die Sachen, die da bei den Findings rauskommen, auch mit umsetzen. Aber noch wichtiger oder mindestens ebenso wichtig ist eben die externen Audits auch durch die Fairware, weil die ja ganz anders als wir als Auftraggeber richtig tief reingehen können in die Bücher, in die Sozialversicherungen, in die Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so weiter. Und wir stehen dann mit in der Pflicht mit dem Produzenten, das, was rauskommt, also was auch immer da rauskommt, dass die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen nicht eingehalten sind oder dass da nicht ordentlich Überstunden abgezahlt werden oder so. Wir sind dann mit in der Pflicht, dass das aufgehoben wird, dass das bearbeitet wird. Und wir werden auch mit geauditet. Jedes Jahr aufs Neue müssen wir beweisen, dass wir da engagiert sind. Das heißt also Vertrauen alleine nicht, aber ohne Vertrauen geht's auch nicht, weil auch da ist es nicht eben so ein Schwarz-Weiß-Thema, so du bist böse und morgen musst du gut sein, sondern du hast hier Themen und die müssen wir angehen und zwar Schritt für Schritt für Schritt und das ist ein langer Veränderungsprozess und das funktioniert auch da nur, wenn du eine gute, stabile Partnerschaft hast, wo du quasi im kontinuierlichen Veränderungsprozess miteinander die Themen angehst. Also da machen wir auch ganz viel mit Schulungen, wir haben so Empowerment-Programme auch bei unseren asiatischen Produzenten und Materiallieferanten, um die mitzunehmen auf die Reise, um nicht einfach nur von oben zu sagen, du hast das und das jetzt, die Saude zu erfüllen, sondern um das Verständnis zu wecken, um die Kompetenz zu vermitteln, um denen auf die Sprünge zu helfen, wie schaffe ich denn das mit Verantwortlichkeiten und Prozessen und so Audit-Management, um da professionelles eben Nachhaltigkeitsmanagement eben auch da zu verankern. Und wir haben da ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, dass diese Mischung eben auch da aus diesem professionellen quasi Prozessmanagement einerseits und eben dieser engen Begleitung durch uns und dieser Handreichung dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, dass das tolle Erfolge bringt und dass da auch so ein Funke überspringt.
Ist das etwas, was Sie umtreibt? Gehen Sie zu Fridays for Future? Oder ihre Kinder?
Ja, okay. Ja. Also es gibt diese globalen Fridays for Future. Da haben wir als VD bei zwei mitgemacht. Also okay. Einmal in Ravensburg und einmal in Friedrichshafen, in den nächsten Standorten hier. Und haben also als Unternehmen auch mit demonstriert. Weil also mich berührt es sehr. Ein ganz tiefer Antrieb von mir ist, also ich habe vier Kinder und ganz tiefer Antrieb von mir ist, dass ich immer das Bild vor Augen hatte, dass meine Kinder mich eines Tages fragen werden, so was hast du eigentlich gemacht? Also ich habe zeitweise schon einfach ein schlechtes Gewissen, meine Kinder in eine Welt zu setzen, die so viele globale Herausforderungen hat. Die werden einfach mit mehr Themen noch zu kämpfen haben in einer lebenswerten Welt, als ich das hatte. Ich will unbedingt dazu beitragen, gut meine Verantwortung zu übernehmen, dass ich meinen Beitrag leiste, dass die Welt lebenswert für die bleibt. Und ich hatte immer dieses Bild vor Augen. Eines Tages werden die mich fragen, was hast du gemacht? Und dann kommt so ein schwedisches Mädchen nachher und macht genau das. Und das ist ja wie in diesem Märchen, das Kaisers Kleider oder wo der eigentlich nackt da steht und du brauchst ein kleines Kind, um zu sagen, der ist ja nackt. Weil seither ist ja das Thema Klimakrise viel präsenter. Also die hat ja einen neuen Realitätsrahmen geschaffen, in dem wir und die Politik sich bewegen. Und da bin ich wirklich einfach dankbar dafür, dass der Anstoß kam und dass der auch noch von Kindern kam, berührt mich sehr. Und um unsere quasi Unterstützung zu zeigen und unsere Loyalität mit den Jugendlichen auf der Straße sind wir mit dabei.
Okay. Also das heißt, wenn Ihre Kinder sagen, ich gehe jetzt Freitag nicht zur Schule, weil ich bin auf der Demo, dann ist das okay.
Also das ist ja so, dass in Tentlang finden kein Demos statt. Die müssten also nach Ravensburg oder nach Friedrichshafen. Das ist eher so, Jungs, ich gehe auf die Demo, kommt ihr mit? Okay. Aber die sind dann auch mitgegangen, das war toll. Mein Sohn ist Veganer, der hat dann also sein Schild gehabt mit No Meat, Less Heat. Ja, und mein anderer hat verdammt und ist Eis gehabt als Schild. Das ist einfach so ein bisschen coole Socke.
Okay. Was ist denn eigentlich ein Punkt bei Ihnen, der nicht so toll ist? Also ich hab das Buch gelesen und habe gedacht, Mann, das ist heile Welt. Also das ist so klar, so tolle und wertvolle Ziele, so irgendwie alles gelöst. Wo sind denn Ihre Kanten oder wo ist der Haken oder wo ist das, was was nicht so toll ist. Was gibt es irgendwas, wo ihr Vater, ihre Mutter, ihre Kinder sagen würden, oh, an der Stelle ist sie aber nicht so schön, deine Welt, wie es alle beschreiben.
Also meine Kinder würden zum Beispiel sagen, ich schummel, wenn ich beim Spielen, weil ich so schlecht verlieren kann. Und
Oh.
ich hab auch schon, also als meine Kinder noch klein waren, schon beim Spielen geschummelt, damit ich gewinne. Das würden die garantiert erzählen, die
Das
Geschichte.
ist wahr. Sie haben ihre Kinder geschummelt.
Ich glaube schon, ja, ab und zu, ja. Ich bin sehr ehrgeizig. Und das würden die garantiert sagen, meine Kinder. Und also, wo ich echt stark an mir arbeite, ich bin schon sehr ungeduldig und habe auch so eine rote Energie, die dann einfach auch über jemanden hinweghuschen kann. So, das ist schon definitiv was. Aber ich weiß es und ich habe es ganz gut im Griff. Aber wenn, das kommt schon ab und zu so. Und also was schon hilfreich ist eben bei VD ist, dass wir haben uns ja alle miteinander auf so eine Reise begeben und haben uns alle miteinander darauf eingelassen und eben auch ganz viel in Richtung Selbstwirksamkeitstrainings gemacht und ganz viel in Richtung Menschenbilder und Persönlichkeitsprofile. Und das sind ja Themen, da erkennst du ja, wer du bist, gell? Du lernst deine Schwächen kennen und du lernst dich in deiner ganzen Farbigkeit kennen. Und die sind ja natürlich nicht weg, meine ganzen Schwachpunkte, aber zumindest kenne ich sie, die meisten. Weil am Anfang war es natürlich schon so, dass ich ganz viele blinde Flecken hatte und da waren auch ganz viele schmerzhafte Momente dabei, wo ich festgestellt habe, boah, also hier meine energievolle Dynamik findet nicht jeder positiv. Viele fühlen sich davon überfordert und ich muss mal gucken, dass das und damit sind die nicht einfach nur vielleicht ein bisschen sind die vielleicht nicht, kann ich die nicht einfach nur sehen als, okay, dann müssen die ein bisschen aufrüsten, sondern aha, da muss ich an mir arbeiten, weil sonst höre ich deren Aspekte nicht, die sehr, sehr wertvoll sind, weil ich die sonst einfach überrenne. Also auf dem Weg dahin hat bei mir schon ganz viel persönliche Veränderung auch mitbewirkt.
Haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, okay, das war so ein Moment, da hat es geknallt, aber seitdem habe ich das so und so geändert? Gibt es da was?
Also das ist eines der schmerzvollsten Dinge war, als ich glaube, da hatten wir irgendwie externen Besuch oder so, oder war das das? Ja, hatten wir externen Besuch und ich, ja, stand denen so ein bisschen, fand die ein bisschen komisch und habe dann auch ziemlich klar gesagt, ziemlich schnell auch beendet und so und das habe ich denen klar gesagt und war dann ganz stolz auf meine klare quasi Diskursführung, warum das jetzt keinen Sinn macht, dass die jetzt hier sind und war mit mir völlig im Reinen und hab dann hinterher, guck mich mein Kollege an und sagt, was war das jetzt eigentlich? Also hast du hier Krieg geführt gegen die? Die haben uns hier besucht, das war total nicht wertschätzend. Und solche Situationen, Spiegelvorhaltens, was machst du da eigentlich? Hatte ich öfter mal, dass Kollegen mir ziemlich klar gespiegelt haben, was läuft da eigentlich? Also also mir quasi ihre Realität gezeigt haben, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist überhaupt nicht dieses wertschätzende Menschenbild, an das ich ja glaube und das ich ja gerne verkörper, also dass ich ja auch mit jeder Phase meines Lebens leben möchte. Also solche Momente gab es öfter, wo einfach die Werte, meine eigenen Werte, quasi in Konflikt sind mit meiner Persönlichkeit. Also ich bin eine energiegeladene Persönlichkeit, ich bin sehr schnell, sehr klar. Und da gibt es dann aber auch Zielkonflikte sozusagen und die zu erkennen. Ja.
Aber ich denke, dann ist es ja noch schwieriger. Es ist ja sowieso schon schwierig. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass es schwierig ist, eine Unternehmensübergabe mit jemandem, wo man sich dann austauschen muss und der einem im Zweifelsfall den Spiegel vorhält und der dann mit Emotionen dabei ist, nicht? Also, nämlich Ihr Vater.
Ja klar, also eine Unternehmensübergabe im Familienkreis von der ersten Generation auf die zweite ist, glaube ich, wirklich, also nicht nur im Fall VD, ich glaube, wir haben das richtig gut gemeistert, aber das sind so viele Emotionen drin, weil das ist ja ein Herzstück, was man da übergibt von der einen in die andere Generation. Und da werden neue Rollen definiert, die vorher noch gar nicht so gelebt wurden. Es gibt keine Erfahrung in der Übergabe, es gibt keine Erfahrung mit diesem Prozess, in welche Rolle kommt man da. Und da habe ich einen heiden Respekt davor, sozusagen, vor solchen Übergaben jetzt. Würde ich jedem raten, sich gut begleiten zu lassen.
Hatten Sie eine Begleitung?
Nee, hatten wir nicht.
Nee,
Wir haben uns
okay.
da selber durchgekämpft, sozusagen.
Also ich
Aber
erinnere
ich
mich
finde es
an
ganz sinnvoll.
Diskussionen mit meinem Vater, als ich so 19 war, und das hat auch dazu geführt, dass ich ausgezogen bin, weil er gesagt hat, so geht es nicht weiter. Danach ging es wieder gut. Aber wenn man so längere Zeit zusammen Themen bearbeiten muss und vielleicht andere Meinungen hat, Sie mussten sich ja Regeln geben dann, oder? Wer hat am Ende das Sagen?
Also das war schon ziemlich klar geregelt und ich glaube, deshalb hat es auch dann geklappt. Mein Vater hatte vorher schon in Unternehmen begleitet als Aufsichtsrat und hat da festgestellt, was alles schiefgehen kann. Vor allem, wenn der Übergeber sich nicht zurückhält, aber auch wenn der Nachfolger nicht die Fußstapfen ausfüllt. Das hat er sich wirklich zu Herzen genommen. Also er hat sich zum Ziel gesetzt, dass er das schafft, dass er übergibt und dann auch nicht reinredet. Also, oder das ist falsch gesagt, nicht reinmischt sozusagen. Nicht. Und das hat er auch getan. Also er hat mich und meine Kollegen in der Geschäftsleitung hat uns den Freiraum gegeben. Das hat ihn nicht daran gehindert, das kritisch zu begleiten, was teilweise schmerzhaft war für beide Seiten. Aber dieses wirklich konsequente Zurückgehalten sich seiner selbst, was, glaube ich, unglaubliche Energie kostet, wenn du das aufgebaut hast. Da hat er sich konsequent dran gehalten, an seine eigene Vorgabe.
Und gab es einen Rat von Ihrem Vater, den Sie missachtet haben?
Nee, aber als er, also in der letzten Weihnachtsfeier, die quasi auf die Übergabe gefolgt hat, hat er noch gesagt, so, und denkt dran, schnelle Entscheidungen, dass ihr müsst schnell bleiben, ihr müsst in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. Da musste ich ganz oft zurückdenken, weil wir ja da mittendrin waren in dieser Veränderung dieser Kultur, in der eben, wo es eben nicht auf eine Person so viele Prozesse und Entscheidungswege zugingen, sondern eben in die Breite ging und wo wir neue Entscheidungswege eine Teilung von Mitverantwortung, ein Ringen um die beste Lösung präferiert haben. Und in den ersten Jahren gingen Entscheidungen bei uns einfach so viel länger. Und ich musste immer daran zurückdenken, weil eigentlich, natürlich hat er natürlich total recht, es müssen schnelle Entscheidungen sein, du musst agil sein. Aber deshalb war dieser Transformationsprozess am Anfang auch so lähmend teilweise, so schmerzhaft, weil das Ergebnis war, wir waren viel langsamer. Klar, du musst es ja erstmal trainieren. Du lernst ja nicht von einem Tag auf den anderen, wie du jetzt mit 10 Leuten eine Entscheidung triffst. Wie du das schaffst, gemeinsam mit völlig diversen Ansichten zu einer Lösung zu kommen, bei großen existenziellen Konflikten. Das schaffst du nicht einfach so. Das schüttelst du nicht aus dem Ärmel. Gleichzeitig habe ich im Kopf gehabt, aber wir müssen schnell Entscheidungen treffen. Das war schon ein großer Balanceakt zwischen dem, wo wollen wir hin und den Glauben daran nicht zu verlieren, dass wir da auf dem Weg auch irgendwann hinkommen.
Und haben Sie Ihrem Vater gesagt, ich verstehe es ja, aber wir müssen, das ist jetzt wichtiger?
Nee.
Und hat er das übel genommen
Nee,
oder
nee,
so?
nee, 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 das, nee, nee, das hab ich nicht, das habe ich nur hinterher immer im Ohr gehabt, so.
Okay. Aber Ihr Vater ist ja auch teilweise noch mit drin, nicht? Der ist doch, das hatten Sie vorhin gesagt, der macht noch Vietnam. Also ganz raus ist er nicht.
Er ist VDs, würde ich sagen, wichtigster Produzent. Er macht alle unsere Rucksäcke. Hat sich
Aha.
eine Produktion, also hat eine Produktionsstätte aufgebaut in Vietnam. Auch quasi parallel zur Übergabe. Ist unser Beirat, ist mein Gesellschafter, der Übergeber. Also er hat hier viele Rollen.
Bloß das operative Geschäft nicht
Genau.
mehr. Ja, okay. Also wenn Vietnam und Myanmar ist ja immer so ein Thema, wir hatten es vorhin schon mal kurz. Da kriegt man ja immer einen schlechten Geruch, ne? Ich weiß, Sie haben Fairware, aber das liest ja nicht jeder. Wie gehen Sie damit um? Warum, wenn jemand sagt, warum produzierst du nicht alles in Deutschland? Oder warum muss es denn ausgerechnet Myanmar sein, wo jeder sagt, da kannst du gar keinen Mindestlohn halten? Und wir glauben dir das nicht. Wie gehen Sie mit solchen Argumenten um?
Ja, das Argument ist ja kein Argument, weil wir haben ja ganz transparent die Lohntabellen
Das heißt,
also
Sie zeigen denen die Fakten.
wenn, genau, also die Fakten sind ja wirklich, die sind ja unbestechlich, das ist ja auditiert und das ist ja auch drin und wir haben nicht nur den Vergleich zum Existenzminimum, also zum Minimumlohn, sondern ab diesem Jahr auch das ist ja nicht leicht, wir mit Fairware verpflichten wir uns darauf, nicht nur Minimumlöhne zu zahlen, sondern existenzsichernde Löhne. Das ist ja viel, viel mehr als der Minimumlohn, der reicht ja nicht zum Leben. Das Schwierige ist dann aber zu sagen, was ist denn der existenzsichernde Lohn? Aber haben wir jetzt Methoden entwickelt eben und spiegeln das auch und da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Das ist gut. Also das sind positive Werte da. Ganz generell ist aber, also ich halte viele Vorträge und Podiumsdiskussionen, Kollegen auch. Und eine Frage, die jedes Mal wieder kommt, ist genau die Frage, warum produziert ihr denn nicht alles in Deutschland, wenn ihr doch so nachhaltig seid? Und die Argumentation ist einfach oder die Antwort ist einfach. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre super. Also ich würde gerne alles in Deutschland oder Europa machen. Wäre toll, hätte ich nicht diese unglaublichen Kontroll- und Begleitaufwände, diese langen Transportwege, diese Riesenmengen, die man auch abnehmen muss, diese großen Summen an Vorfinanzierungen, weil es 6 Wochen Lieferweg, da haben meine Vororder, meine Hände noch gar nicht die Vororder fertig. Also sehr viel Risiko. Aber also schon vor über 30 Jahren hat sich die gesamte Textilindustrie nun mal nach Asien verlagert. Das heißt, für meine Produkte, die ich habe, ist vielleicht 5 bis 10% der Dinge, die wir produzieren, kann man überhaupt nur noch in Europa machen. Also da gibt's nun mal keine Produktionsstätten für Zelte, für Rucksäcke, für Dreilagenjacken, für Dreilagenhosen oder also diese funktionellen Artikel, die wir machen, die gibt's im Großteil sind die gar nicht hier. Vereinzelt sind die da, also gibt's dann was, vor allem für Baumwolle oder für Trikots oder sowas gibt's. Das machen wir auch, also wir machen etwa 20% in Deutschland und Europa. Aber oftmals ist es dann so, dass die Materialien dennoch aus Asien kommen. Also das heißt, das ganze Material wird dann trotzdem angeliefert aus Asien. Und wenn jetzt uns das Gedankenspiel einlassen, okay, dann baut doch so eine Produktionsstätte auf. Also wir arbeiten mit circa 40 bis 50 Produktionsstätten zusammen. Also müsste ich erstmal ganz schön viele aufbauen. Und dann ist es so, dass die Produkte dann circa 100% teurer wären. Weil eben Textilprodukte, da ist der manuelle Aufwand sehr hoch. Also wir sind eine Industrie, die ist noch nicht automatisiert. Die ist in sehr geringen Teilen automatisiert. Der Automatisierungsstand ist, glaube ich, der geringste überhaupt, weil immer die Textilindustrie ist ja auch die erste Industrie, die in einer globalisierten Welt weiterwandert. Weil das ist das, was die Menschen als erstes können, sozusagen nähen. Das heißt, der Anteil ist sehr groß. Und wenn wir jetzt auf die Lohnkosten gucken, dann kostet ein Produkt dann eben 100% mehr. Und ich weiß ja, dass meine Kunden schon Schwierigkeiten haben, 20% mehr für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen. 100%, ich würde mich einfach vom Markt schießen. Ich werde in Schönheit sterben, in zweifelhafter Schönheit sterben. Denn das baut ja auch auf so Glaubenssätzen auf, dass Produktion in Asien nicht gut sein kann. Gell? Meine Haltung ist, Globalisierung muss nicht schlecht sein. Globalisierung kann auch was Positives sein, sofern die fair und ökologisch verläuft und die den Menschen zu einem besseren Leben verhilft. Und das ist das Thema, woran wir arbeiten.
Und das tut es ja. Es ist ja nachweislich, dass Globalisierung eigentlich dazu geführt hat, dass es mehr Wohlstand auch in den armen Ländern gibt, nicht? Also das. Aber ich kann mir vorstellen, Sie müssen es sehr oft erklären.
Ich erkläre es sehr oft.
Ja. Okay, aber danke auch nochmal für mich.
Sehr gerne.
Und jetzt nochmal, ich meine, Sie wissen, in solchen Interviews oder Gesprächen ist es immer auch das Thema Fehler. Also wir haben so ein bisschen auch gesagt, welchen Ratschlag außer einem Karrieretipp kann man geben, damit jemand keinen Fehler macht, den man selber schon mal gemacht hat und aus dem man was gelernt hat. Was wäre da Ihr Fehler, wo Sie sagen, den muss keiner nochmal machen, den habe ich schon gemacht und ich kann euch sagen, so löst man den.
Also vielleicht auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, was ich am Anfang gemacht habe, war, trotz meines besseren Wissens habe ich erstmal den Führungsstil meines Vaters kopiert. Also nicht, dass der schlecht ist, sondern der passt einfach nicht zu mir. Er war der Gründer, er hat 30 Jahre Erfahrung gehabt, er hat einfach, die Prozesse liefen auf ihn zu, er hat den Überblick gehabt, er konnte schnell Entscheidungen treffen. Und ganz oft bin ich eben in dieses zack, schnelle Entscheidung und kurz Problem angehört und hopp, da bin ich, habe ich schon eine Lösung und weiter geht's. Und auch drüber weggewischt über Bedenken, weil wir müssen ja schnell und vorwärts und so. Das war eben eine der Situationen auch, wo ich den Spiegel vorgehalten bekommen habe und gesagt habe, hey, also das passt jetzt nicht wirklich zu dir so. Und den Fehler, finde ich, brauchen wir nicht zu machen, weil das ist was ganz, ganz Wertvolles, finde ich, sich bewusst zu machen, dass es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern es gibt dich in deiner Persönlichkeit, in dem, was dich ausmacht, in dem, was dir wichtig ist und dass du in dich reinhorchst und deinen Führungsstil aus dir selbst entwickelst und nicht quasi nur auf jemanden guckst und einfach blind kopierst, blindes Kopieren von Führungsstilen, finde ich, einen Fehler, den brauchen wir nicht zu machen. Das bringt nichts.
Meine letzte Frage, wir machen das auch immer so ein bisschen als Rubrik und das war immer so eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch und eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch ist ja häufig, wie würde dann der Titel Ihrer Autobiografie heißen? Hatten Sie ja schon eine geschrieben, aber Sie haben ja noch ein bisschen was vor sich. Also wie würde denn der Titel des nächsten Buches heißen oder eben wirklich bei einem Rückblick auf Ihr Leben?
Also lustigerweise haben meine Kollegen gerade, wir hatten gerade gumpigen Donnerstag eben in der Fasnet und dann werden hier mal Aufführungen gemacht und dann hatte eine Abteilung hatte mich zum Thema beziehungsweise das Buch und haben total veräppelt und haben gemacht mit, das ist mein zweites Buch hieße dann mit Mut tanzt sich's gut, weil wir immer ganz wild tanzen eben auf unserer Weihnachtsfeier und da waren so Aufnahmen mit dabei und dann haben sie lauter Szenen nachgespielt aus dem neuen Buch, was sehr lustig war. Aber wie hieße, wenn ich's nochmal schreiben würde, Also ich glaube, mit dem Rucksack durch die Welt. Also ich glaube, mein nächstes Buch würde dann sein, dass ich will unbedingt noch mal irgendwie so ein Jahr oder so diese großen Trails laufen.
Wow.
Und das will ich unbedingt noch machen.
Das ist ein schöner Plan.
Oder mit dem Kanu den keine Ahnung, den in Kanada irgend so einen River runter oder so. Und darüber dann vielleicht schreiben, weil ich finde das so bereichernd, also dieses Zusammenspiel aus Natur und Körper und Sinne und also so einfach ganzheitliches Erlebnis und was man da erlebt und mit der Natur, mit den Menschen, denen du begegnest. Ich finde das fasziniert mich. Und
Und Sie glauben, Sie können VD einmal ein Jahr alleine lassen?
definitiv. Also jetzt vielleicht, also definitiv, irgendwann schon. Das war von Anfang an meine Vorstellung, dass ich so führe, dass es nicht alles von mir abhängt. Weil ich hatte ja schon Kinder, als ich angefangen habe. Ich hatte 4 Kinder, als ich in die Geschäftsführung kam. Und habe alles darauf gelegt, eben, dass wir Strukturen schaffen, die selbstwirksam sind, die nicht davon abhängig sind, dass eine einzige Person da ist oder nicht da ist. Also ich will damit jetzt nicht sagen, ich bin morgen weg und passiert auch nichts. Aber ich glaube schon, dass ich das im Rahmen meines Berufslebens noch so organisieren kann, dass ich ein Jahr auch mal oder ein halbes Jahr mal weg sein kann.
Super, das ist ein toller Plan. Das ist ein echt toller Plan. Aber ich glaube schon, so wie ich Sie kennengelernt habe, dass Sie durch Ihre Energie und Ihre Ausstrahlung schon ganz, ganz wichtige Aspekte auch sind, um so einen Prozess, den Sie schon hinter sich haben, anzustoßen und auch durchzuhalten und alle diese Erfolge zu erzielen. Also das, ich Hut ab. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Und sollte ich jemals in die Gegend von Oberschwaben kommen, dann werde ich mich melden und schaue mir das alles mal an.
Sehr, sehr gerne. Sie sind herzlich eingeladen.
Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Tschüss.
Tschüss.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Audio Now.